Boah, was war das für eine Woche, Chris? Erst der Abstieg, dann der Abschied, Trauer und noch mehr Trauer, Enttäuschungen, Unstimmigkeiten, Erklärungen und dann noch dieses Fußballspiel beim ersten FC Union Berlin. Meinst du, wir bekommen das überhaupt alles in eine Folge?
Wir werden es versuchen, wir werden es auch schaffen und wir werden es hoffentlich vielleicht nur mit ein bisschen Überlänge schaffen, aber das kriegen wir hin.
Ich weiß nicht, was noch vertretbar ist bei so einem Podcast. Also, es gab ja mal Menschen, die haben uns gebeten, nicht länger als eine halbe Stunde aufzunehmen, wenn man das locker mal bei einer Autofahrt irgendwie in die Arbeit oder auch mit dem ÖPNV natürlich hören kann. Dann haben Menschen gesagt, mach doch bitte eine Stunde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles in einer Stunde unterbekommen, aber weil du willst ja auch noch deiner Verärgerung ein bisschen Ausdruck verleihen. Ich weiß nicht, wie viel Raum das noch einnimmt.
Also die Verärgerung könnte sehr, sehr viel Raum einnehmen, aber da schauen wir mal, wie viel dann am Ende rauskommt. Ich denke, innerhalb eines Fußballspiels, vielleicht mit bisschen Verlängerung, kriegen wir das heute hin.
Ja, 125 Minuten wie gegen den BVB. Wir geben unser Bestes, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. Bevestor, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
Der Fußball, heißt es, schreibt die schönsten Geschichten. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört die 96. Folge des Fürther Flachpass. Und wir reden über den, in Klammern, möglichen Wechsel von Stefan Neitl zu Hannover 96. Ich würde sagen, frei nach dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Zufall oder Chiffre? In diesem Sinne, hallo Chris.
Servus, Michi.
Du hast den Witz verstanden. Ich hoffe, auch alle unsere Hörerinnen und Hörer verstehen ihn. Wir haben ja unter der Woche uns schon quasi diesen Einstieg zurechtgelegt, aber er war einfach auch so naheliegend. Und deswegen, ich habe überlegt, ob er zu blöd ist, zu gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir probieren es einfach. Also, wer ihn scheiße fand, kann sich auch gerne bei uns melden. Wir freuen uns ja über jegliches Feedback, ob positiv oder negativ. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal chronologisch an, wie wir das ja bei Fußballspielen normalerweise auch machen, und gehen auch diese vergangene Woche einfach mal chronologisch durch. Denn die letzte Folge haben wir aufgenommen am Sonntag nach diesem 1:4 gegen Bayer Leverkusen. An einem Sonntag, wie man jetzt weiß, an dem Stefan Neitl sich offenbar sehr, 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 sehr viele Gedanken gemacht hat und wahrscheinlich auch schon zu einer Entscheidung gekommen ist.
Ja, richtig, zur Entscheidung, dass es bei der Spielvereinigung nicht weitergehen wird, zusammen mit Andrej Mijatovic. Das hat er dann später in dieser Woche auch glücklicherweise dann noch dem Manager mitgeteilt, Sportdirektor Rashid Azouzi. Bis dahin ist noch ein bisschen was passiert und da denke ich, steigen wir dann am Dienstag ein.
Ja, ich würde sogar noch den Montag machen.
Im
Also es war
Montag.
am Montag tatsächlich. Also ich hatte am Sonntag gefragt, wie der Plan für die Woche aussieht. Und es war ja eine kurze Woche mit diesem Freitagsauswärtsspiel beim ersten FC Union Berlin. Und am Montag war schon Training. Das heißt, wie ich ja auch in meinen Texten auf Nordbayern und in der Zeitung geschrieben hatte, hat Stefan Neitl offenbar am Montagvormittag, es war nur ein Vormittagstraining, das ist ja meistens dann eher so eine Mischung aus Auslaufen und ein bisschen Anschwitzen für die Woche und ein bisschen Spielersatztraining für die, die nicht gespielt haben am Wochenende, aber da ist ja jetzt nicht so viel Zug dahinter, deswegen ist es auch selten so, dass da jetzt viele Menschen zuschauen. Ich hätte es womöglich geschafft, habe ich danach ein bisschen geärgert, dass ich nicht da war, weil das ja dann doch nochmal quasi so ein besonderer Tag war. Vielleicht hätte man Stefan Neitl sogar in irgendeiner Sekunde erwischt und er hätte ihm mir was rausgerutscht. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ja, offenbar ist er dann, nachdem er auf der Kronacher Hart fertig war und nachdem seine Spieler in die Kabine sind, hat er sich einfach in sein Auto gesetzt und ist einfach mal die A3 und A7 oder vielleicht auch wegen Baustellen andere Autobahnen hochgefahren, knapp 470 Kilometer, und hat sich in Großburg-Wedel, wie die Kollegen der Neuen Presse Hannover schreiben, bei Hannover mit Martin Kind und mit dem Sportdirektor Markus Mann, heißt er, glaube ich, getroffen, um sich auszutauschen. Also offenbar dann doch ein sehr wilder Montag von Stefan Leitl.
Ja, da hat er auf jeden Fall sich eine gute Strecke rausgesucht, um die an einem Tag zurückzulegen, denn am Dienstag ist es ja bei der Spielvereinigung im Training sogar direkt weitergegangen. Also da hat er ordentlich Gas geben müssen.
Ja, also mir war es dann irgendwie, Stefan Neitl ist ja keiner, der so gerne über persönliche Dinge spricht, und die PK, auf die wir später noch zu sprechen kommen, am Donnerstag, war jetzt auch nicht von so viel Harmonie geprägt, aber Wäre schon mal interessant gewesen, ob er dann noch in Hannover übernachtet hat oder ob er direkt noch nachts heimgefahren ist, weil er war ja am Dienstag tatsächlich wieder am Trainingsplatz. Da war ich auch am Trainingsplatz auf der Kronacher Hart und erstaunlich viele Menschen waren auf dem Trainingsplatz, die dort zugeschaut haben, weil sie reingelassen wurden vom Co-Trainer. Aber das ist nur eine Randnotiz und ja, dann habe ich Stefan Neidl nach dem Training gesehen. Er kam kurz her, hat sich sehr freundlich, wie er eigentlich ist, hat mich begrüßt mit der Faust und hat sich dabei aber unterhalten mit einem Kumpel offenbar aus Ingolstädter Zeiten. Zumindest stand ein Audi mit Ingolstädter Kennzeichen am Trainingsgelände. Und dann dachte ich mir, okay, ich lasse ihn jetzt einfach in Ruhe, weil die Nachfrage, wann er denn jetzt sich jetzt entscheiden mag, die entweder ich hätte sie am Mittwoch gestellt oder vielleicht wann anders, aber dachte mir, er sollte sich ja entscheiden diese Woche, in dieser Woche. Deswegen habe ich ihn einfach in Ruhe gelassen, bin nach Hause gefahren, habe auf mein Handy geschaut und dann sah ich, die Bild Hannover schreibt, Stefan Neidl war in Hannover. Und ich habe mich geärgert, dass ich das nicht einfach 15 Minuten vorher gelesen habe, weil dann hätte ich Stefan Neidl einfach am Trainingsplatz direkt fragen können. Ja, und du weißt es schon, Chris, die Hörerinnen und Hörer wissen noch nicht. Ich habe Stefan Neidl genau 5 Sekunden, nachdem ich den Artikel gelesen habe, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Die 2 blauen Haken haben ihn auch verraten, er hatte sie gelesen, aber es hat niemand darauf reagiert. Und dann hat auch Rashida Susi auf meinen Anruf hin nicht reagiert, während er bei der U23 war. Hab ich noch gewartet, weil normalerweise ruft er auch sehr zuverlässig zurück und es kam auch kein Rückruf mehr. Dann habe ich abends um 10 Uhr doch mal den Laptop wieder angeschalten und habe mir dann gedacht, okay, dann müssen wir wohl mal diese ganzen Meldungen, die es dann ja gab, die von Ricardo Basile auf Sky exklusiv verkündete Unterschrift von Stefan Neidl bei Hannover 96, die, wie wir jetzt wissen, es nie gab. Ja, alles zusammenzufassen und dann am Mittwoch war es ja dann fast schon klar, also dass da was im Busch ist, wie man so schön sagt. Ja, und dann kam der Mittwoch, dauerte sehr lange. Rashida Susi rief mich dann um 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr an. Und da hat die Spielverhandlung ja auch dann verkündet, dass das Trainerteam eben die Führungsetage informiert hat, dass es den Verein nach der Saison verlassen wird. Wie hast du das alles erlebt? Hast du am Dienstag gelesen und dir gedacht, okay, Hannover, warum Hannover? Oder wie waren deine Gedanken damals?
Also Hannover war ja schon länger mit in diesem, ja, ich sag mal Trio mit Schalke 04 und Hertha BSC vorhanden. Da hat man dann gedacht, okay, ja, weiß ich nicht, also Martin Kind ist ja bekannt oder ist ja bekanntlich schon die Offensive gegangen und möchte angreifen wieder, möchte wieder Geld reinschustern. Hat wohl nicht gelangt in den letzten Jahren, da ist vielleicht ein bisschen langweilig geworden. Aber ja, das ist sehr, sehr, sehr interessant, sehr verwirrend, warum man dann unbedingt zum von Martin Kind geführten Verein gehen möchte, gehen muss, gehen will, wenn man auch, gut, man weiß es nicht, aber wenn man dann vielleicht die Option Schalke noch hat, mit Rufen Schröder und Gerard Asamoah und Mike Biskins, ich denke, der ist schon auch gar nicht so verkehrt und ich glaube, dass da mit den Fans das auch mittlerweile ein bisschen besser ist, von der Erwartungshaltung wieder rangegangen wird. Ich glaube, denen hat die dieses eine Jahr zweite Liga, das ist dann bei dem es wahrscheinlich bleiben wird, wohl recht gut getan. Aber ja, das war natürlich am Dienstag dann sehr, sehr wild, wenn man liest, okay, auf einmal ist alles fix, nachdem man gerade auch die Interviews danach hatte vom Spieltag, wo man überlegt hat und dann gab es noch das Interview von Rashida Susi am Sonntag oder Montag, ich weiß gar nicht, wann es dann öffentlich gemacht worden war vom BR, wo er dann ja auch noch erzählt hat, ja, man hätte ihm noch diesen längeren Vertrag angeboten und er hat ja auch dann auch, also Rashida Susi hat ja auch dann immer gesagt, man hat diese offene und ehrliche Kommunikation. Er hat es von Stefan Neidl noch nichts vernommen, in gar keine Richtung. Und er hat ja auch immer kommuniziert, es ist ja okay, wenn er gehen möchte. Und es ist ja seine freie Entscheidung. Aber wenn es irgendwas gibt, was schon ein bisschen weiter ist, dann soll er ihn halt einfach bitte informieren und da ehrlich drüber reden.
Eben offen jetzt, und ehrlich kommunizieren.
Ja, wie man, genau. Also das ist ja auch eben dieses wirklich Verrückte. Und, na, ich meine, perfide ist ein zu krasses Wort, aber wenn man wirklich überlegt, und sich die Interviews von Rashida Susi nochmal durch den Kopf gehen lässt, wie oft er das auch öffentlich betont hat, dass es ja okay ist und dass er von dieser Ausstiegsklausel weiß. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber er soll sie bitte vorher sagen. Und Rashida Susi hat dann selber von der Bild oder aus der Bild erfahren, dass es dieses Treffen in Hannover gegeben hat. Und ich glaube, ganz so spontan war das Treffen dann auch nicht. Also ich glaube nicht, dass er da angerufen worden ist und hat sie dann einfach direkt ins Auto gesetzt.
Na gut, damit wir das am Sonntag geklärt haben, nehme ich an, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen spekuliere. Wahrscheinlich war das Interesse von Hannover 96 hinterlegt und dann ist schon klar, dass dann der Vereinsboss Martin Kind und der Sportdirektor wahrscheinlich sagen, okay, wenn du kommen willst, dann komm und wir haben Zeit. Also nehme ich mal an, dass es dann einfach auch relativ schnell ging, wenn er der ganz klare Wunschkandidat dieses Vereins ist. Aber ich habe mich dann ein bisschen geärgert, weil Rashid Assoussi mich noch gefragt hatte beim Training, ob ich auch gleich bei der U23 bin, wo ich ja die Saison, du auch schon einige Spiele gesehen hast, aber ich dachte mir, der Weg nach Burgfambach, jetzt gegen Augsburg 2, nee, man muss ja auch mal ein bisschen Freizeit haben. Und ich hätte es gerne, also diesen Moment erlebt, wie Rashid Assoussi auf sein Handy schaut, er hat es mir dann auch so erklärt, er hat aufs Handy geschaut und hatte den Link bekommen von transfermarkt.de, von den Kollegen, die von der Bild eben diese Meldung abgeschrieben hatten, mit dem Verweis darauf, auf dieses Treffen, das angeblich stattgefunden hat. Und also da den Gesichtsausdruck und die Gefühle von Rashid, ja, ich glaube auch nicht, also ich glaube, es ist falsch zu sagen, ich bin mir zu 1000% sicher, dass Rashid Assoussi da auch ehrlich ist und dass er das tatsächlich so war, dass er halt einfach wirklich, da er dann am Dienstag erfahren hat von dem Treffen am Montag. Und wenn man so ein bisschen die PK und die Aussagen von Stefan Leitl dann sieht am Tag danach oder zwei Tage danach, dann kann man sich auch vorstellen, dass es offenbar, also dass es wirklich so gewesen sein muss, also weil Leitl war dann ja sehr schmallippig auf die Nachfrage hin, kommen wir ja gleich noch auf den Donnerstag, aber das ist dann schon extrem schwierig, finde ich, also vor allem, weil halt wirklich Stefan Leitl ja auch, also sowohl in vielen Gesprächen als auch in dem Podcast, den wir zum Dreijährigen aufgenommen haben, eben immer wieder betont hat, wie wichtig ihm diese offene und ehrliche Kommunikation sei. Jetzt hat er ja quasi schon wie eine eingetragene Marke, Hashtag offene und ehrliche Kommunikation. Aber das hat er immer wieder betont und ich glaube auch, dass es lange so war. Also Stefan Leitl und Rashid Assoussi hatten ja ein gutes Verhältnis, nach allem, was man weiß. Man hat das auch gesehen, die beiden waren oft nach dem Spiel noch sich unterhalten, auch wie lange Rashid Assoussi an ihm festgehalten hat, wie viel Vertrauen er ihm gegeben hat, das hat ja alles von einer großen Vertrauensbasis gezeugt. Und dass es dann so endet, finde ich schon sehr, sehr schade. Also man muss jetzt da nicht hämisch werden oder irgendwie Stefan Leitl verteufeln, aber ich glaube schon, dass er auch mittlerweile weiß, dass es sehr, sehr unglücklich war. Ja, wollen wir dann einfach auf den Donnerstag springen, auf diese lang erwartete PK?
Ja, also ich würde noch gerne hinzufügen wollen, dass auch, also wenn es jetzt auch emotional wird, oder emotionaler, gut, also ich werde das nicht, der hat jetzt in dem Podcast so ausrasten, aber darum geht's halt auch, also es geht ja nicht, wenn man dann das nicht so cool findet, da geht's ja nicht drum, Stefan Leitl irgendwelche sportlichen Erfolge absprechen zu wollen oder dass man jetzt sagt, ist die schlimmste Person sonst wie, aber das ist halt, es geht nicht um den Abgang, dass man ihn, deswegen sind ja auch durchaus Leute wohl sauer, also ich meine, das kann ich verstehen, wenn es dann soweit ist, dann ist es soweit, aber es geht halt nicht um den Abgang an sich, sondern um das Wie. Und das Wie, das kann mir auch keiner erzählen, das Wie finde ich so nicht gut.
Und da so bin ich, nicht gut, hast dich aber gut gerettet jetzt.
Das finde ich so nicht gut, so wie es abgelaufen ist. Keine Ahnung, das muss auch nicht sein, weiß ich nicht. Gerade wenn man jetzt die letzten Wochen immer sich so anhört, dieses Hin und Her und aber immer das Betonen, dass man wirklich in beide Richtungen, also die Kommunikation, dass man sich immer alles sagt und wenn es dann soweit ist, dass es dann eben genau offensichtlich nicht so ist, das ist was, das tut mir irgendwo weh und da bin ich auch gespannt, wie man dann darauf reagiert im Heimspiel, wobei er da auch Glück hat, dass die erste Emotion dann schon wieder weg ist, weil er es vorm wahrscheinlich auch bewusst oder irgendwie, ich weiß nicht, geklärt haben wollte vor einem Auswärtsspiel, das ist, denke ich, schon auch nicht ganz so verkehrt gewesen.
Ja, lange hätte man jetzt annehmen können, er wollte es geklärt haben vor Ende seiner Ausstiegsklausel, die nach allem, was man weiß, es gab ja viele unterschiedliche Aussagen dazu, aber am 30. April und damit einen Tag bevor wir jetzt aufgehen, hier eine Aufnahme am 1. Mai geendet hat und bislang hört man zumindest und weiß nichts von einer Unterschrift von Stefan Leitl bei Hannover 96, also ich bin davon ausgegangen, dass man einfach wartet auf den möglichen Erfolg der Hannoveraner, der ist dann gelungen am Freitagabend gegen KSC. Damit wird Hannover nicht mehr absteigen, damit würde Stefan Leitl in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga trainieren. Aber bislang hört man nichts. Bin jetzt sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also natürlich kann der Trainer auch danach gehen. Aber dann ist die Frage, hat er sich vorher schon rausgekauft vielleicht und wir wissen es nicht? Oder sagt Rashid Assoussi jetzt, na gut, wenn ihr ihn haben wollt, dann zahlt mir doch mal 1 Million statt 500.000. Und das wird Martin Kind auch nicht wehtun, nach allem, was man weiß, will er ja 40 Millionen. Also ich bin mir immer noch unschlüssig, ob das kann ja nicht der Mannschaftsetat sein, sondern das ist wahrscheinlich der gesamte Etat. Damit relativiert sich das wieder.
Der gesamte Etat, ja, der schustert da jetzt nicht irgendwie nochmal 20 Millionen extra rein, denke ich. Für eine Saison.
Dann würde man andere Spieler holen als Harvard Nielsen und Max Bissuschkopf.
Das wäre schon sehr, sehr wild, ja. Das wäre schon ein bisschen zu krass.
Aber trotzdem wird Stefan Leitl, wenn er denn nach Hannover geht, mit Sicherheit um einiges mehr Geld verdienen, nehme ich jetzt mal an. Und auch der Kader wird wahrscheinlich etwas, zumindest, ich weiß nicht, ob er besser sein wird, aber finanziell besser mit oder mit finanziell teureren Spielern ausgestattet sein, sagen wir es mal so. Man weiß ja, dass man auch mit einem geringen Etat aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen kann.
Das war ja jetzt auch schon die letzten Jahre so. Also ich glaube, Hannover hat vielleicht sogar diese Saison oder auch im Vergleichswert, also wahrscheinlich mehr, einen höheren Etat gehabt als die Spielvereinigung in der ersten Bundesliga. Das könnte durchaus sein. Also das ist dann auch nicht immer alles. Das muss man schon auch noch ganz gut umsetzen. Da ja, kann man gespannt sein, wer das dann machen wird in Hannover.
Ja, wahrscheinlich kommt die Vollzugsmeldung bald. Zumindest würde ich jetzt mal darauf tippen. Aber Stefan Neidl hat ja, jetzt wenn wir dann auf den Donnerstag springen, in der PK betont, dass es Gespräche auch mit anderen Vereinen gab. Also wahrscheinlich gab es die tatsächlich halt informell oder mal kurz angeboten. Aber ich denke mal, dass er nicht bei so vielen Vereinen auch vor Ort war und sich schon so explizit ausgetauscht hat wie mit Hannover 96. Und ich hatte dann ja nachgefragt in dieser Pressekonferenz nach seinem sehr langen und offenbar ja vorbereiteten Eingangsstatement, so, ich glaube, knapp 5 Minuten dauerte, habe ihn gefragt, wie er das denn so jetzt empfindet, wenn er immer von der offenen und ehrlichen Kommunikation spricht. Und Rashid Asusi dann am Tag danach sagt, dass er davon eben aus der Zeitung erfahren musste, auch wenn die Zeitung gedruckt auf seinem Handy ankam, aber aus der Zeitung erfahren musste. Und dann, also ich fand die Reaktion nicht wirklich souverän von Stefan Neidl. Er hat ja dann quasi diesen Verweis gemacht auf das branchenübliche Treffen zu einem Zeitpunkt, an dem schon viele Dinge entschieden waren. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen schwach. Also weil branchenüblich wäre ja auch gewesen, ihn womöglich nach 10 Spielen zu entlassen spätestens. Branchenüblich wäre es gewesen, nicht gewesen, ihm einen 5-Jahres-Vertrag anzubieten. Also es ist ja nicht so, dass das Verhältnis und allgemein die Arbeit in Fürth jetzt so branchenüblich ist. Es läuft in Fürth vieles anders. Dieses große Vertrauen hätte er wahrscheinlich nirgendwo anders bekommen. Und dann eben genau in so einer Situation dann auf branchenübliche Dinge zu verweisen, finde ich schon sehr schwierig. Aber also ich glaube, Stefan Neidl hat danach auch gewusst, dass sowohl die Sache jetzt, die er da gemacht hat, also dieses Reisen nach Hannover, ohne jemandem Bescheid zu geben, und auch, ich fand auch die PK nicht wirklich souverän war und er wahrscheinlich auch danach dachte, das hätte er wahrscheinlich besser machen können.
Ja, ich war auch, na, was heißt enttäuscht? Ich meine, was kann man groß erwarten? Was will er denn da noch groß sagen? Im Endeffekt ist das Kind ja schon ein bisschen, okay, das war jetzt nicht schon im Brunnen gefallen, da ist es ja dann eigentlich auch zu spät, weil was will er dann halt noch so sagen, nachdem man da mitbekommen hat, was Rashid Asusi dazu gesagt hat, kann er dann, also kann nur sagen, ja gut, was will er sagen, also soll er sagen, ich hab's scheiße gemacht oder, keine Ahnung, war blöd, könnte er machen, also wäre dann vielleicht auch krass, aber wenn er das vielleicht auch gar nicht so sieht.
Ja, oder es würde halt von Größe zeugen, dass man sagt, okay, es war blöd von mir, aber
ja, das
wäre halt auch ein Eingeständnis auch von Fehlern und Schwächer, deswegen das machen sehr wenige Menschen. Ist auch immer die Frage, also ob man das selbst machen würde, ich weiß es nicht, oder ob man versuchen würde, sich möglichst gut rauszuziehen aus der Affäre, das hat er wahrscheinlich versucht, aber nach allem, was man jetzt so hört, wenn man sich in Fürth umhört und auch allgemein, kam das jetzt, dieser Auftritt auf der PK, nicht sonderlich gut an, würde ich jetzt sagen.
Nee, sicher nicht, also bei mir kam er auch nicht gut an, bei anderen Leuten, die mich in Kontakt bin, die waren auch eher enttäuscht. War eher ein schwacher Auftritt, gerade auch nach deiner Nachfrage, die Antwort fand ich schon schwach, wobei ich mir dann auch überlegt habe, was will er halt wirklich sagen, wie gesagt, würde er vielleicht selber wissen, dass es blöd war im Nachhinein, wenn man das nochmal so aufzeigt und sich die jüngere Vergangenheit anschaut, wie kommuniziert worden ist, weiß er vielleicht selber, dass das einfach blöd war. Und wie gesagt, also er muss ja nicht bleiben oder sagen, okay, die haben an mir festgehalten in sehr, sehr schlechten Zeiten. Jetzt muss ich da unbedingt was zurückzahlen. Verlange ich nicht, verlangen wahrscheinlich die wenigsten. Aber das ordentlich abzuwickeln und nicht so, wie es jetzt geschehen ist, weiß ich, kann man vielleicht verlangen. Aus Fansicht wird man es verlangen. Man wird es sich wünschen. Es ist nicht so gekommen. Und ja, ich hoffe nur, dass es sich nicht irgendwie auf die Stimmung gegen Dortmund auswirkt, dass man das letzte Heimspiel noch irgendwie ganz gut machen kann. Ich glaube auch, Stefan Neidl war nach dem Leverkusen-Spiel nicht mit bei den Fans, ist er sowieso nicht immer. Das kam dann auch vor Corona irgendwann erst, dass er mit vor der Nordtribüne gegangen ist. Ich glaube, da war er nicht.
Nee, war er nicht. Also nee, ich habe nicht bewusst gesehen, ob er dabei war, weil ich dann eher die Augen für Rashid Asusi hatte, der ein paar Meter unter mir geweint hat. Aber nee, also er war ja tatsächlich da sehr, sehr selten und da war er auf jeden Fall nicht dabei. Das ist ja auch nochmal, also er hat ja nie diese Nähe gesucht also vielleicht auch verständlich nach der Begrüßung, die er von der Nordtribüne damals bekommen hatte, aber er ist ja, glaube ich, auch kein Mensch, der allgemein zu viel Nähe zulassen will. Also er ist ja immer, er war immer sehr freundlich und man konnte ihn auch immer alles fragen. Also das ist tatsächlich, es war die Zusammenarbeit mit ihm war immer eine sehr, sehr angenehme. Und auch am Freitag jetzt noch, also ich hatte mir gedacht, vielleicht ist er irgendwie etwas böse nach dieser, ich fand es ja angebrachten Nachfrage auf der PK, weil er da so schmallippig wurde, aber war am Freitag jetzt dann, wenn wir dann darauf auch noch später blicken, nach dem Spiel bei Union auch wieder sehr freundlich und hat Auskunft gegeben, als wäre nie was passiert. Also ich glaube, er ist einfach ein Mensch, der nicht diese Nähe sucht, also war ja auch auffällig, wurde ich immer wieder gefragt, dass er ja auch alle sieht, also ich finde das gut, aber er hat ja auch alle Journalisten gesiezt, außer einen, den er schon länger kennt und er war nie, also das hat natürlich auch durch die Pandemie, aber er war ja auch nie ein Mensch, der jetzt irgendwie groß das Bad in der Menge gesucht hat, wie das mal ein Mike Büskens vielleicht war früher oder also nicht. Es wäre spannend zu sehen gewesen, wie Stefan Deitl reagiert, wenn mal wirklich ein Derby-Sieg oder ein größerer Erfolg in der Gustavstraße zum Beispiel gefeiert worden wäre. Also das hätte ich gern mal gesehen, wird man nicht sehen. Vielleicht wird er mit Hannover den Aufstieg feiern und dann wird man ihn
ein Bier in der Rossmann-Filiale feiern sehen vielleicht.
Was wird man?
Vielleicht feiert dann in der Rossmann-Filiale.
Ach, der war aber schon schlecht. Ja. Oder halt mit einem Kind-Hörgerät. Nein, ja. Wir wollen ja nicht abschweifen. Ja, ich weiß nicht, die PK am Donnerstag haben wir jetzt auch. Dann können wir doch auf den Freitag springen. Berlin.
Du wolltest nach Berlin. Ich wollte nach Berlin. Ich will nicht mehr nach Berlin. Ich durfte nicht nach Berlin. Ich bin nicht nach Berlin gefahren. Viele anderen. Habe ich mir auch gedacht. Das hatte ich so angekündigt. In der letzten Folge, ja, fahren wir nach Berlin. Viel Spaß, juhu. Und dann ist da absolut gar nichts draus geworden. Viel Kopfschmerzerei ist draus geworden und im Endeffekt ist dann gar nichts draus geworden. Ich saß zu Hause, hab's mir bei der Zone angeschaut. Ich habe keinen Vorbericht gesehen, also da kann ich auch nichts sagen zu irgendwelchen Interviews oder sonst was. Ich habe mir die zweite Liga angeschaut und danach dann 5 Minuten davor quasi direkt zum Spiel geschalten. Also hab da wenig mitbekommen.
Aber du hast keine, wenn sich jetzt manche Hörerinnen und Hörer fragen, warum du nicht nach Berlin gefahren bist, das hat ja nichts mit akuter Unlust zu tun oder mit dem Abstieg, sondern tatsächlich nur damit, dass du einfach keine Karte mehr bekommen hast für einen Block, wo dann doch noch, du bist ja ein sehr schmaler Mensch, da glaube ich noch Platz gewesen wäre für dich.
Ich passe überall noch rein, normalerweise.
Ich habe mir tatsächlich gedacht, also da hätte man dich an viele Stellen noch stellen können in diesem Blog, auch wahrscheinlich dich in 20-facher Ausführung noch. Aber der FC Union wollte tatsächlich nur bis zum Montag Karten verkaufen, was früher ja üblich war. Also wenn Karten für die Gästeblöcke in Fürth verkauft wurden, sogenannte Hardtickets, dann wurden die eben am Dienstagnachmittag zurückgeschickt, damit man sie dann eben vor Ort noch an der Tageskasse am Spieltag verkaufen kann. Aber der erste FC Union hat ja nur Online-Tickets verkauft und warum man die nur bis zur Montagabend verkauft, wollte mir nicht einleuchten, wollte offenbar vielen Menschen nicht einleuchten und es hat auch niemandem eingeleuchtet, als du nachgefragt hast. Also es wäre schon ein einfaches gewesen, einfach auf
wollte auch keiner sagen.
PDF Create zu drücken.
Ja, nicht mal das. Also wenn man ein bisschen weiß, wie das Ticketing abläuft, es dauert nicht mal eine Minute da, so 2 Tickets noch rauszulassen und die, keine Ahnung, was weiß ich, zu verschicken, irgendwo auszulegen, dass man sagt, ich hole die mit dem Ausweis ab. Dass man sagt, okay, dass auch die richtige Person da die Karten bekommt, mit der man es extra nochmal abgesprochen hat. Aber ja, ich habe gedacht, ich hole mir dann am Dienstagmorgen die Tickets, weil da hatten wir auch nicht mehr dran gedacht. Also das stand dann natürlich schon irgendwie in den Infos in der Woche zuvor. Aber ja, dann ist es so, dann klärt man die Sachen noch final am Wochenende ab, überlegt sich was. Dann war montags erstmal wieder Uni, war ich ein bisschen platt. Da habe ich gedacht, na gut, Dienstag früh, war ein schöner Morgen. Gut gefrühstückt, setze mich am PC, ja, logge ich mich ein, sgf903.de, gehe auf die Tickets, logge mich da nochmal ein, gehe auf Auswärtsspiele und dann keine Karten verfügbar. Einfach nichts, einmal leer. Ich dachte, hey, wie kann denn das sein? Also ausverkauft sind sie nicht. Habe ich kurz überlegt, ich bei Union geschaut, nee, es kann nicht sein. Dann habe ich dieses, wie gesagt, die Meldung nochmal rausgesucht für letzte Woche, wo es dann immer so die Infos gibt fürs kommende Auswärtsspiel. Habe ich gesehen, ja, Karten werden nur bis Montagabend verkauft, Dienstag um 13 Uhr verschickt. Ich habe dann übrigens versucht, auch noch vor 13 Uhr da Sachen zu klären. Hat auch nicht geholfen. Und ja, da stand da, bis Montagabend muss man sich Karten kaufen. Ob's Tageskassen gibt, ist noch nicht bekannt. Also das war auch noch nicht ausgeschlossen. Also so viel dazu. Aber dann saß ich halt ein bisschen blöd in meinem Stuhl Dienstagmorgen. Hab dann überlegt, ja gut, was soll ich denn machen? Und dann ja, nachdem ich dann so gedacht habe, okay, bei der Spielvereinigung werde ich nicht anrufen brauchen, weil bei denen sind dann die Karten weg vom Shop und die werden mir auch nur sagen im Ticketing, ja, frag mal Union, was da noch geht oder ob die dir irgendwas zuschicken können irgendwie, weil eh wie gesagt nur Print at Home, also ist ja auch okay, aber normalerweise geht man davon aus, dass man so Print at Home Sachen, keine Ahnung, bis Donnerstag vielleicht sogar noch kaufen kann, Mittwoch, was weiß ich, das ist ja wie gesagt kein großer Aufwand, da wird ja auch nichts, also das ist ja dann alles schon vorgeneriert und so und ja, technisch nicht zu erklären, warum das nur bis Montag verkauft worden ist. Und ja, da habe ich bei Union angerufen, bin ich bei einer Dame rausgekommen, die mir nicht weiterhelfen wollte. Da habe ich dann nachgefragt, hat nicht geholfen, habe nochmal nachgefragt und die wollte mir aber auch, die habe ich nicht mal wirklich ausreden lassen, hat mich nicht wirklich meine Frage stellen lassen, weil ich kenne mich, also ein bisschen weiß ich ja, wie das so alles abläuft und da hat sie mich immer nur darauf verwiesen, ja, wir können da gar nichts machen, wenn es Auswärtskarten sind, da haben wir nichts mit zu tun, dann musst du deinen Verein fragen. Ja, da ist ja nichts mehr, ich muss ja dann euch halt fragen, also ihr, und dann, naja, die wollte mich auf jeden Fall nicht ins Ticketing weiterleiten und dann war da damit dieses Gespräch auch beendet, dann war die erste Option kaputt, dann habe ich gedacht, naja, was kann ich denn da noch machen, dann habe ich die Eisernen auf Twitter angeschrieben, beziehungsweise unter einem Post kommentiert, weil deren Direktnachrichten ja auch geschlossen sind, ja, da hat man dann nicht drauf geantwortet, wie es leider so oft ist, auch wenn die vielleicht nur 3 Kommentare unter den Post bekommen, da, keine Ahnung, die lesen es 100%, weil sie die Benachrichtigung bekommen, aber naja, sie haben nicht drauf geantwortet und dann stand ich am Dienstagabend relativ blöd da erstmal. Ja.
Und auch sehr schlecht gelaunt, wie ich an deinen Nachrichten an mich entnommen habe.
Ja, weil ich das so richtig verstehe, also ich kann es bis heute nicht verstehen, warum es nicht möglich gewesen ist. Also ich meine, das auch mit der Abendkasse nur für die Gäste kann ich auch nicht verstehen, aber das hat es jetzt schon seit Corona auch öfter gegeben. Also wie gesagt, wenn es keine Abendkasse gibt, weil der Block voll ist, ja, kann ich nichts mehr verkaufen, ist mir schon logisch. Aber wenn ich halt weiß, dass 1000 Vierter kommen und der Block fast mehr als 1000 Personen, so ist es schon. Also und es ist ja auch da durchaus so, dass man vielleicht auch Anfang der Woche noch abklären muss, ob man dann Freitag überhaupt fahren kann. Naja, wie gesagt, der Dienstag war dann sehr traurig, sehr wütend. Da kam, wie gesagt, das mit den Tickets dazu. Da kam die Meldung mit dem Trainer. Die U23 hat das Spiel noch gedreht. Das sah es ja auch zwischendrin recht schlecht aus, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die waren zurückgelegen.
Ja, waren sie und, zwischenzeitlich.
Naja, ja, die haben gewonnen natürlich, weil Ade Berry einfach der beste Stürmer auf der Welt ist in der Regionalliga.
Vielleicht sollte man das Stefan Neidl mal sagen für die letzten 2 Spiele.
Naja. Auf jeden Fall war dann Mittwoch und da habe ich noch auf die Union-PK gewartet, weil ich gedacht habe, okay, die Info mit den Abendkassen stand ja noch aus. Ja, dann gab es natürlich im Eingangsstatement keine Informationen zu möglichen Abendkassen, die waren ja noch in der Schwebe. Da habe ich gedacht, na gut, das ist blöd. Dann habe ich noch einen etwas, ja, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, wie war denn der Kommentar, den ich noch drunter geschrieben habe? Er war, weiß nicht, also ein bisschen auffordernd vielleicht, dass man mir doch mal bitte antworten könnte, wenn denn ein möglicher Gast eine Frage stellt. Danach ging es auf einmal, interessanterweise, danach hat Union sehr, sehr schnell geantwortet mit einem Nein-Ausrufezeichen. Es gibt keine Abendkassen. Gut, dann war die Option dann auch kaputt. Ja, und dann war es ab da eigentlich relativ traurig. Also, ja, dann haben wir am Donnerstag haben wir es nochmal probiert, nochmal bei der Spielvereinigung, bei der Fanbetreuung angefragt und auch bei Union angefragt. Bei Union war es im Endeffekt bodenlos, die Antwort, die dann noch gekommen ist, und ab da waren eigentlich dann die Nerven und die Kopfschmerzen, also die Nerven waren weg, die Kopfschmerzen waren da, die waren auch wirklich jeden Tag da, weil das so eine Situation ist, weiß ich, da kommt man irgendwie, also ich kann die recht schlecht verarbeiten, wenn ich das nicht wirklich verstehen kann und auch die Informationen dazu nicht bekomme, um es nachvollziehen zu können. Ich nicht so richtig gewusst, was ich da machen soll. Und ja, im Endeffekt durften wir zu Hause bleiben, haben uns ganz da nach Kraftklub gerichtet. Wir wollen nicht nach Berlin. Union Berlin ist ein, ja, Verein, den finden zwar ganz, ganz viele cool, wenn man vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenkt, mehr drüber weiß. Ist doch vielleicht nicht mehr so 100% cool. Viele wollen mit Fürth vergleichen. Gerade weil die so viel mehr draus machen. Weiß ich nicht, ob der Vergleich so, man den so einfach machen kann. Glaube ich auch nicht. Es sind auch andere Strukturen vorhanden, auch im Hintergrund noch. Naja, und so war es dann, dass wir nicht nach Berlin gefahren sind, das wunderbare Spiel von zu Hause angeschaut haben. Ja, ich denke, das ist auch dann eine ganz, ganz tolle Überleitung.
Eine ganz, ganz tolle Überleitung, weil ich bin nach Berlin ja gefahren von Nürnberg nach Berlin. Es geht sehr, sehr schnell mit dem ICE. Und es war witzig, weil ich bin dann ins Hotel kurz, hab eingecheckt, hab meine Tasche rein, bin wieder raus und hab mich mit einem Kumpel getroffen am Nachmittag, der in der Nähe von Berlin lebt. Grüße an der Stelle, falls er es hören sollte. Und dann laufen wir hinter dem Berliner Bahnhof, wo gefühlt 2 Millionen Menschen waren, und auf einmal hört jemand: "Ey, Fütter!" Und dann war da ein mir bekannter Kleeblatt-Fan von der Nordtribüne, der uns beide erkannt hat und dann erstmal mitten in Berlin den ersten Fütter getroffen war, schon mal sehr witzig war. Ja, dann einen sehr schönen Tag in Berlin verbracht mit sehr vielen Eindrücken. Ich schreibe demnächst nochmal eine Kolumne auch darüber, weil das tatsächlich, also diese Stadt macht einen wirklich einfach fertig, wie viel da los ist, welche Hektik, welche Sprachenwirrwarr, was für ein Lärm überall, was für verrückte Menschen, also sich einfach eine Frau neben uns gesetzt und gefragt, ob wir ihr helfen können. Nein, also die war sehr fertig. Ich hab nicht der größte Freund von irgendwelchen Esoterik-Muttis, die wahrscheinlich ansonsten auf irgendwelchen Querdenken-Demos rumlaufen, so wie sie aussah. Und ja, andere Menschen, die ich kannte, wurden auf der Straße angesprochen, ob sie denn gerne etwas zum Konsumieren bräuchten. Also es war sehr viel Klischee auch in Berlin. Und dann muss ich aber sagen, so wenn man in Köpenick ankommt mit der S-Bahn, das ist ja eine sehr, sehr weite Fahrt daraus, aber es hat schon Flair. Also da waren überall auf den Straßen waren Menschen, an den Kiosken, an den Cafés, in den Bars. Da waren sehr viele Menschen, eine sehr positive Stimmung, fand ich. Also überhaupt nicht feindselig oder so. Und dann bin ich zum Stadion gelaufen, hatte die, glücklicherweise gab es direkt eine Rezeption, wie das der Empfangsort hieß. Also ich habe noch nie ein Stadion mit Rezeption gesehen, aber an der Rezeption lag der Aufstellungsbogen dann schon aus. Tatsächlich schon irgendwie 1:20 oder so vorm Spiel, was ja dann doch eher selten der Fall ist. Und dann war da zum Beispiel der Name Jethro Willems drauf. Das hat mich überrascht und dich auch wahrscheinlich. Oder doch nicht?
Naja, also so richtig nicht. Ich meine, gut, war natürlich die Frage, ob man Maxi Bauer wieder zurücknimmt. Aber ich denke, Jethro Willems, nachdem er das Tor geschossen hat und das auch ganz gut gemacht hat, die letzten Spiele. Ich meine, gut, warum hat es einen vielleicht überrascht? Da müsste man dann wieder auf Twitter unterwegs sein oder vielleicht sonst wo im Internet in irgendwelchen Nachrichtenportalen das mitbekommen haben, nachdem es ihn dieser Abstieg anscheinend nicht sehr gekränkt hat, zumindest, oder vielleicht halt wollte sich auch wieder schönere Gedanken machen dann Samstagabend kurz vor der Nacht. Ja.
Ja, aber es war schon krass, irgendwie alle Menschen sehr traurig waren, in Fürth, auch den Spielern ist es ja nahegegangen, was man so gesehen hat, auch auf Social Media den Spielern war schon so eine Mischung aus irgendwie Begeisterung darüber, dass man tatsächlich so verabschiedet wurde nach dem Spiel, aber halt auch aus natürlich Trauer, also man ist einfach abgestiegen und da ist ja vielleicht auch mal ein Moment zum Innehalten und Jethro Willems hat, ich verstehe auch gar nicht, warum man sowas twittert, dass irgendwie der Sohn einen fragt: "Papa, wechselst du zu PSV?" Und ich sage ja, wäre schön. Okay. Wie auch immer man darauf kommt, ob einem dazu irgendein PR-Berater raten würde, ich weiß es nicht, aber
und vor allem ist ja so, dass er nicht so oft twittert, also es ist ja nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit irgendwas raushaut, irgendwelche Gedanken, sondern das ist schon etwas rarer gesät und da war es einfach, als ich das gesehen habe, letzte Woche Samstag, ich fand es, keine Ahnung, man weiß auch gar nicht so richtig, was man davon halten soll.
Es ist so eine Mischung aus irgendwie eine gewissen Schockiertheit, aber halt auch Verwunderung und irgendwie ich habe aber auch gelacht einfach. Also ich habe einfach auch gelacht, weil diese Dreistigkeit, das einfach zu machen am Tag des Abstiegs, es hat irgendwie schon ein bisschen auch was. Also man muss ihm zugutehalten, dass er jetzt kein allglatter Fußballprofi ist.
Ja, ich glaube, der hat es gar nicht so richtig mitbekommen, was da passiert ist.
Meinst du? Er hat ja irgendwie auch, ich habe da nochmal geschaut auf Bildern, er war ja ganz weit hinten gestanden und auch als die anderen Spieler irgendwie so relativ andächtig auf die Nordtribüne geschaut haben, hat er sich auch unterhalten und hat irgendwie gegrinst, also vielleicht hat er wirklich nicht mitbekommen, dass der Verein abgestiegen ist.
Ja, ich weiß doch von Samstag danach, also er hat mit Nick Vierke was sich, glaube ich, unterhalten und die haben halt so, ja, sie unterhalten, ein bisschen nebenbei geklatscht, aber also die traurigste Person auf dem Feld ist jetzt, glaube ich, nicht gewesen. Und ich glaube, es kann echt sein, dass er das so richtig 100% gar nicht mitbekommen hat, irgendwie, was da jetzt passiert ist, ob da was passiert ist. Ich weiß es nicht. Ist also sehr tangiert hat es ihn auf jeden Fall nicht.
Ja, und ich nehme mal an, nach diesem Post jetzt auch und nach allem, was man hört, also er hätte einen Vertrag für die zweite Liga, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Erstmal, dass er da mitgeht, dass er das von seinem Selbstverständnis machen würde und auch, dass unbedingt man den 40 zu sehr freuen würde, dass so ein Spieler, also klar, die Meinung der Fans dürfte Rashid Azzouzi herzlich egal sein, Aber ich glaube, viele Freunde hat er sich jetzt damit nicht gemacht mit dem Post am Tag des Abschieds. Und also, wenn man das Spiel in Regensburg, das Testspiel gesehen hat, dann könnte man sich vorstellen, dass es sehr gut funktionieren kann mit ihm in der zweiten Liga, mit seinem technischen Vermögen. Aber ich glaube mal, dass er vielleicht auch lieber zu PSV will. Die Frage ist, ob die PSV ihn haben will. Aber das wird der Sommer zeigen. Der ist ja sehr lange. Die Transferphase wird es weisen, was mit Tito Willems wird. Ja, auch so ein Thema, das wir nochmal vielleicht in einer Abschlussfolge nach der Saison besprechen können. Ich werde ja auch noch ein Zeugnis machen dürfen für die Spielvereinigung.
Ja. Viel Spaß.
Ja, ich würde mal sagen, es gibt viele Sitzenbleiber.
Da müssen wir aber auch einen Notenschnitt am Ende noch errechnen für die Klasse.
Ja, das Problem ist, ich hadere noch damit, ob ich Noten geben soll, weil beim Zwischenzeugnis hatte ich ja Noten gegeben und tatsächlich wurde nur über diese Zahl, ob jetzt 4 oder 5, mehr diskutiert als über die Bewertungen. Und manchmal ist ja die Nuance zwischen einer 4 und einer 5 sehr gering. Und dann wurde mir irgendwie vorgeworfen, dass ich zu vernichten gewesen wäre. Wobei die Beschreibungen oder die Beurteilungen ja gar nicht so negativ waren. Deswegen vielleicht machen wir es wie bei so Erster- oder Zweitklässlern. Die bekommen nur eine Beurteilung und vielleicht einen lachenden oder einen grimmig schauenden Smiley. Mal sehen. Auch wie sich das technisch darstellen lässt in der Zeitung, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und dann hatte ich mir irgendwann die Aufstellung angeschaut, hab sie dir ja auch geschickt und dann, ach so, was ist denn da? Julian Greenshield ist auf der Bank. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Dann hat es irgendwie so, mein Kopf war etwas durch von diesem Tag und von den vielen Eindrücken, hat es irgendwie so 5 Sekunden gedauert, bis ich den Namen von Jamie Leveling richtig mit Jessica Nankam und Branimir Gota richtig zusammengesetzt hatte, zu einem dann tatsächlich so auch gespielten 5-2-3 oder 3-4-3, je nachdem, wie man sieht. Ja, das war dann doch überraschend, auch nach der PK, weil es wurde ja also nicht nur über Stefan Deitels aus in Fürth gesprochen, sondern auch über Spieler, die wieder fit sind. Aber es klang jetzt nicht so, als ob Jamie Leveling direkt nach seiner Corona-Infektion wieder von Beginn an spielen würde. Er hat am Dienstag auch nur individuell trainiert. Er hat zwar trainiert, aber jetzt nicht mit der Mannschaft. Da fand ich es dann schon überraschend, dass er direkt wieder starten durfte. Du auch?
Ja, schon. Also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt mit ihm gerechnet. Also gerade ja nach der Corona-Infektion ist ja oft so, dass man die Leute vielleicht lieber einmal noch draußen lässt, aber er scheint es gut überstanden zu haben und dann ja, kann man das schon mal machen gegen die tollen Unioner, die so guten Fußball spielen können. Kann man da ruhig mal mit 3 Leuten vorne anlaufen und dann hat man ja gesehen, was dann passiert.
Also glaubst du, dass es tatsächlich, dass Stefan Deitl einfach schon länger machen wollte und nicht konnte wegen Jessica Nankam? Oder meinst du, es war auf den Gegner ausgerichtet?
Also diesen Dreiersturm hat man sich bestimmt, das hatten wir ja letzte Woche auch schon früh vielleicht mal ausgerechnet gehabt oder das sehen wollen. Aber ich denke auch, wie gesagt, da Union halt auch eben mit den 3 Leuten aufbaut und naja, wenn man sieht, wie gut sie vielleicht aufbauen können oder wie gut sie Fußball spielen können oder das Ballbesitzspiel sieht, dann ja, war es gar nicht so verkehrt, dass man die ins 1-gegen-1 nehmen kann vorne und dann, dass das situativ noch einer aus dem Mittelfeld nachrückt vielleicht. Und ja, also man hat es ja gesehen, wie gut es funktionieren kann, wie gut es gegen diese Dreierkette funktioniert hat. Und ja,
hätte ich da eine gewisse Häme raus gegenüber der fußballerischen Klasse des ersten FC Union Berlin?
Ja, ich weiß nicht. Also für mich spielen die relativ eindimensional, haben auch am Freitag sehr eindimensional gespielt. Und ja, wenn man sich an die guten Tore von denen erinnert, ist es eigentlich oft so. Ich weiß gar nicht, wo das war. Was im Pokal als Trimmel da diese perfekte Flanke, diese ja, flache, ein, den ja. flach spielt und dann der kommt, der da ganz gut reinkommt. Ja, also ich denke, weiß nicht, viel mehr habe ich jetzt auch nicht von denen gesehen, außer dass man schaut, ja, dass sie über die Außen kommen und dann irgendwie eine gute Flanke reinbringen, ob hoch oder flach. Ja, und wenn man da einigermaßen seine Leute auf den Außen unter Kontrolle hat und den Spielaufbau in der Mitte unterbindet, dann fand ich schon, dass man gesehen hat, dass sie nicht so viele Mittel haben, um sich da Chancen zu erarbeiten. Also da hat man auch im Hinspiel gesehen, dass sie mit Ball jetzt vielleicht nicht die allerbeste Mannschaft sind. Ich glaube, die haben auch ganz oft sehr, sehr traurige Werte für den Bundesligisten, was Passquote oder so angeht. Oder ich glaube, Ballbesitz haben sie auch nicht sehr viel. Ich meine, der Erfolg gibt ihnen recht. So ist nicht, aber
das wollte ich gerade einwenden. Also wir reden jetzt so, als ob das der Tabellen 18. wäre.
Ja, aber manchmal reicht es dann auch gegen die Tabellen 18. nicht. Also man hätte das Spiel ja durchaus gewinnen müssen eigentlich. Und ja, also ich fand es gut, dass man es so gemacht hat. Man hat auch gesehen, dass vielleicht ja, bei Union dann, gut, die sagen, dann ist natürlich nicht viel zusammengelaufen, aber naja, so war es dann eben.
Urs Fischer war jetzt nicht begeistert von der ersten Hälfte. Er war aber begeistert von der ersten Hälfte der Spielvereinigung. Das ist, war jetzt auch wieder so eine Geschichte, die man sehr oft in dieser Saison schon gehört hat.
Begeisterten Trainer der Gegnermannschaft.
Ja, aber Urs Fischer
hat viele begeistert.
Er hat dann irgendwie nochmal gesagt, haben sie echt klasse gemacht. Das war, ja, also man muss ja auch sagen, die erste Hälfte war wirklich gut. Was nicht gut war, war halt die Chancenverwertung. Das ist dann das einzige Problem. Und halt einmal hat man hinten nicht aufgepasst, als diese Hereingabe auf Abonnie kam. Also wenn Viergeber nicht so viel Druck noch da, also in den Zweikampf bringt, dann macht er den wahrscheinlich auch rein und dann steht es halt trotz dieser guten Anfangsphase der Vierte einfach 1-0 für Union. Das wäre dann auch wieder Hashtag typisch Kleeblatt gewesen, aber ja, vielleicht gehen wir einfach ganz kurz durch. Also diese Möglichkeiten waren ja da und es waren auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also ziemlich früh ist schon eine Reingabe von Branimir Gotha durch den Strafraum gerauscht. Das war jetzt auch wieder was man schon sehr häufig gesehen hat in dieser Saison. Kurz darauf die Reingabe, ich glaube von Leveling war es, auf Gotha, der am Elfmeterpunkt aber wirklich sehr, sehr frei stand. Und ich weiß nicht, ob er da falsch sich bewegt hat, ob die Hereingabe ein bisschen falsch kam, weil er ist so in Rücklage geraten, hat deshalb dann über den Ball gehauen. Also es sah jetzt live im Stadion, es war so kurz unter mir, sehr komisch aus.
Ja, es war für ihn halt die falsche Seite. Ne? Also er konnte ja nicht mit links, sondern er musste dann mit rechts hin und da war er dann nicht auf seinem Standbein gewohnt. Und das hat man dann schon gesehen, dass ihm da die Koordination etwas schwierig gefallen ist. Wenn der Ball da von der anderen Seite kommt, sieht es vielleicht anders aus. Aber ja, da steckt das Luftloch. Und dann.
Na, kurz darauf hat der Jessic Nankam nochmal ein Luftloch geschlagen. Da kam
ja,
der Ball
das
irgendwie.
Das hat er leider öfter schon gemacht, ja.
Ja, ich habe dann auch nochmal, also ich hatte am Samstag im Hotel, wollte ich das Spiel nochmal anschauen am Morgen und dann gab es auf der Plattform offenbar nicht bei der Zone. Nur die Highlights gesehen und danach, da gab es jetzt nicht alle Möglichkeiten, aber da hat man auch gesehen, also der Ball ist ja nochmal, nachdem dann kam das Luftloch, schlägt auch zu Gotha, der aber dann auch Probleme hatte, den Ball zu kontrollieren. Also das sah irgendwie schon ein bisschen fast schon Slapstick-artig aus. Und dann ist er ja zu Tobias Raschel geprallt. Und das war auch wieder so eine typische Szene, dass dann da jemand, also ich habe mir noch gedacht, er hat relativ lang gewartet mit dem Schuss, aber hat ihn sich einfach perfekt zurechtgelegt und hat jetzt ja auch noch nicht so viel Gegnerdruck. Und der Schuss war echt richtig gut, muss man sagen. Und wenn das Kleeblatt nicht Tabellenletzter, sondern vielleicht irgendwie Zwölfter wäre oder noch weiter in der Tabelle, wäre der Ball wahrscheinlich von der Latte einfach nach unten reingeprallt. So prallt er halt irgendwie so ein paar Zentimeter vor der Linie, natürlich deutlich vor der Linie auf. Und alle denken sich ja, schön wäre es gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Die Unioner hinter mir waren auch kurzzeitig schockiert. Also die haben sehr viel gesprochen während des Spiels, sich sehr viel aufgeregt, aber in dem Moment sind sie einfach mal verstummt. Und ich glaube auch, dass dieses Tor das Stadion schon sehr hätte verstummen lassen. Also es war nach 17 Minuten, bilde ich mir ein. Wenn es da 1 oder 2-0 steht, dann hat er dann schon im Laufe des Spiels gemerkt, dass das Stadion merklich ruhiger geworden ist, weil sie dann doch irgendwie so etwas geschockt waren vom Auftritt ihrer Mannschaft und auch davon, wie gut die Vierte da nicht gemacht hatten. Und wenn man da 2-3-0 führt, dann ist das Spiel wahrscheinlich entschieden. Also auch, weil Union jetzt selten 4 Tore schießt in einem Spiel. Und es war ja auch in der Abwehr wirklich gut gemacht von der Spielvereinigung. Und also mehr als diese eine Chance von Avonie hatte Union ja eigentlich nicht in der ersten Hälfte. Aber es ging nur mit einem 1-0 in die Pause, weil Branimir Gotha nach 8 torlosen Spielen mal wieder getroffen hat.
Und wie?
Also und wie?
Das hätte ja schon das zweite wunderschöne Tor sein können. An diesem Tag war leider das allererste. Aber ja, das hat er gut gemacht. Nachdem der Willems-Freistoß auch nicht verkehrt kam, fand ich. Also
ja.
Ich denke, da haben wir schon sehr viel schlechtere Standardsituationen gesehen. Die kamen eigentlich ganz, ganz gut. Der Ball von ihm kam ganz gut, da kam dann in der Mitte keiner hin. Ich weiß gar nicht, ich glaube Knoche köpft ihn dann raus. Also raus ist ja relativ. Dann zu Rigota, der sich gut abgesetzt hatte. Der hatte dann viel Platz, hat ihn sich gut vorgelegt und dann auch wirklich, also mehr als perfekt getroffen. Der ging ja wirklich wunderschön daneben am Pfosten rein. Und ja, so kann es laufen, wenn er mal in die Schussposition kommt, wenn er ein bisschen Platz hat. Das hat er in der zweiten Liga dann öfter gehabt. Und wenn das in der ersten Liga hat, kann das anscheinend auch noch abrufen.
Anscheinend, ja. Du sagst es. Und es war ja dann klar, also bis zur Pause ist ja auch nicht mehr viel passiert, auch von Union nicht. Also ich war schon etwas verwundert, ob diese Harmlosigkeit, aber gut. Und dann haben sie auch gewechselt in der Pause, haben eben einen dritten Stürmer gebracht. Und da hat man dann schon gemerkt, dass es irgendwie, also es war ja Vogelsammer, das ist dann schon, dass er ein ganz anderer Stürmertyp nochmal war, auch nochmal sehr wuchtig. Also Haraguchi hatte da dahinter gespielt, die haben dann auf diesen Dreiersturm umgestellt. Aber viel passiert ist da ja auch nicht in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Also
hat da sonst nicht viel passiert. Die erste Chance hatte das Kleeblatt dann wieder.
Also. Ja, als dann Vogelsammer war es nämlich, der den Ball irgendwie wo auch immer ihn hinspielen wollte, ich weiß es nicht, aber er hat ihn ja genau in den Lauf von Jessic Nankam gespielt. Und wenn man das nachher nochmal anschaut, auch in den Highlights bei der Zone, das war ja eine so gute Chance eigentlich. Also Gotha war komplett frei auf der anderen Seite. Und wenn
er hat es auch realisiert. Also er hat ja achtmal hochgeschaut ungefähr, bis er den Ball gespielt hat. Das war schon.
Und dafür, dass dann der Ball dabei rumkam.
Es war sehr interessant, dass er zu welchem Schluss er da dann gekommen ist. Weiß ich auch nicht. Ja.
Also wäre es besser gewesen, hätte er noch direkt geschossen aus der Position. Aber also das war tatsächlich, also da hat man dann wahrscheinlich auch einfach wieder gemerkt, dass Jesse Gnagham halt einfach 273 Tage vor seinem Debüt beim Kleber jetzt dann nicht mehr Fußball gespielt hatte und in Topform wahrscheinlich bringt er ihn einfach an. Also
ja,
eigentlich man muss jetzt erwarten, dass ein Fußballprofi den Ball trotzdem da anbringt. Das wäre nochmal die Frage gewesen, ob er Gotha ihn reinmacht. Es gab ja schon sehr viele 1-gegen-1 Situationen dieser Saison, in denen er den Ball auch nicht reingemacht hat, aber ich glaube, das 2-0 wäre dann der Nackenschlag für Union zu viel gewesen. Also ich glaube, da hätten sie sich nicht mehr aufgebäumt. Vor allem, weil sie es ja gerade noch taktisch umgestellt haben und auch das nicht viel Impact aufs Spiel hatte. Und dann noch das 0-2 zu kassieren gegen eine Mannschaft, die ja auch einfach sehr gut verteidigt hat in dem Spiel. Also wir haben schon oft genug von Sebastian Griesbeck geschwärmt. Ich fand in dem Spiel, ich hatte es ja in den Einzelkritiken geschrieben, wie hoch er da teilweise in der Luft stand. Hat er einfach, also zeitweise hatte ich mal nachgeschaut, hat er wirklich alle Kopfballduelle gewonnen. Am Ende angeblich hat er zwei verloren. Ich weiß nicht, welche das gewesen sein sollen, aber hat er wirklich einfach alles weggeköpft, alles weggearbeitet da hinten drin. Also das war einfach eine routinierte Abwehrleistung, fand ich. Und ja, es wäre wahrscheinlich auch nichts passiert bis zu dieser 72. Minute, der verhängnisvollen 72. Minute.
Ja, also eine Chance haben sie dann noch gehabt, das war dann auch die größte da. Also es war
von Abonnier.
Ich glaube, 5 Minuten vorher, ja genau, wo Knoche einfach den Ball durchs ganze Spielfeld spielt oder erst noch läuft, ich bin mir da nicht so wirklich nicht
sicher. Er ist sicher, angedribbelt aber. Und dann war da irgendwie ein seltsam großes Loch, dass er den Ball halt ja, genau in die Schnittstelle spielen konnte. Ich habe mich da auch gewundert, also da müsste man das ganze Spiel nochmal anschauen, aber ich habe es tatsächlich nicht auf der Plattform gefunden. Weil dann, also da war ja einfach Riesenplatz. Ich weiß gar nicht, wer da hätte stehen müssen. Also da war ja auch Maxi Bauern, war der da schon eingewechselt? Nee, war er noch nicht.
Nein, der kam ganz spät.
Ja, also dann Fegeber war ja der zentrale Innenverteidiger, also hätte er eigentlich da
Griesbeck
stehen müssen. Griesbeck und Raschel auf der
rechten Seite. Oder davor dann schon, ja, also irgendwo da, ja. Also, da war wirklich niemand.
Ja, und Fegeber kam dann ja auch nicht mehr hinterher, also der Abschluss war ja auch war nicht gut, deswegen hatte ich die Chance wahrscheinlich schon verdrängt. Also das war Das hätte ich ja überhaupt kein Problem für Linde. Ja, Linde hatte den Ball. Und also ich habe Stefan Leitl nachher nochmal darauf angesprochen. Wir haben dann nochmal ein paar Minuten geredet unter vier Augen. Also er hat ja gesagt, er will, dass die Mannschaft von hinten heraus spielt. Und das hat sie ja in diesem Spiel auch mehrmals wirklich, fand ich, sehr, sehr gut gemacht und eben auch nicht wie ein Tabellenletzter gespielt von da hinten raus. Aber diese Risikoabwägung, wie Stefan Leitl dann genannt hat, das ist halt oft ein Problem. Und wenn man halt dann, also man, es muss ja Linde gesehen haben, dass da rechts Behrens war und auf der anderen Seite Michel, die 2 Minuten vorher eingewechselt wurden und die auch nah am Strafraum standen. Also er wird gewusst haben, die Dreierkette steht sehr breit. Das haben die vorher, fand ich, wieder gut gemacht. Also Itter stand ganz außen links, rechts stand Griesbeck und Viergeber stand eben in der Mitte. Und sie hätten das Spiel auch da auch in die, unter diesem Druck noch spielerisch eröffnen können. Aber weiß nicht, also man kann Andreas Linde die Schuld da geben, er hätte den Ball einfach weghauen können, aber wenn es die Maßgabe des Trainers ist, sie sollen von hinten heraus spielen und möglichst wenig schlagen, wenn es nicht erforderlich ist, was mir jetzt als Freund des Ballbesitzfußballs ja zusagt und dir wahrscheinlich auch, aber ich habe es dann auch nochmal angeguckt, weiß nicht, was Viergeber da macht, also er kann wirklich, das hat auch Stefan Neidl gesagt, einfach nach links noch rausspielen auf Luca Itter. Und dann entscheidet er sich fürs Dribbling nach innen, wobei er innen Michel war und von rechts Seite Behrens ja auch noch, ist sogar rangestürmt schon. Also das war ja quasi genau die falsche Entscheidung, dass er nach innen dribbelt. Er hätte ihn einfach links rausspielen können. Also gut, das hätte auch Linde einfach rauswerfen können zum Beispiel. Also man kann jetzt da keinen von der Schuld frei machen, aber also es war jetzt nicht so, dass die beiden direkt am 5-Meter-Raum standen. Man, das dürfen sie ja auch nicht, glaube ich, aber ja, schwierig. Und dann fällt halt das Tor. Vielleicht hätte Linde auch zentraler stehen müssen, dann wäre er wahrscheinlich noch hingekommen. Also er stand ja quasi am rechten Pfosten und hat von da aus dann den Ball zu Viergeber geworfen oder gerollt. Ja, Stefan Dadler sagt, es waren dann leider 2 falsche Entscheidungen und damit 2 falsche Entscheidungen zu viel.
Ja, ist auch irgendwie traurig bezeichnet für die ganze Saison, dass dann in so einem Spiel, wo man wirklich bis dahin sehr, sehr wenig Fehler oder kaum Fehler gemacht hat, der mit Abstand erfahrenste Spieler den größten Bock schlägt, den größten Bock da reinhaut und wirklich da anfängt anzudribbeln. Also das wird er, das weiß er selbst, weiß er auch in dem Moment dann direkt, dass er oder wird es nicht wissen, warum er das gemacht hat. Er wird auch wahrscheinlich, wenn er sich überlegt, warum habe ich das gemacht, er wird zu keinem Ergebnis kommen. Das war einfach die maximal falsche Entscheidung. Also er kann ja den auch wegschlagen, wie gesagt. Das ist ja die zweite Person, die den Ball wegschlagen kann oder rausspielen kann oder, keine Ahnung, zur Ecke klären, was weiß ich.
Man hat ja auch an seiner Reaktion gesehen. Denn
er hat selber nicht gewusst, was da gerade passiert ist, so richtig.
Ja, also er ist ja ausgerutscht und ist dann einfach auch liegen geblieben sehr lange.
Ja, ich meine, gut, das weiß er selber halt. Also ja, ist ja schade, weil es ist wieder so ein Spiel, wenn du so siehst, bis dahin ist nichts passiert und danach ist ja auch nichts passiert. Also da war ja nochmal 20 Minuten zu gehen und wirklich was passiert ist nichts. Also muss man eigentlich sagen, das Spiel musst du eigentlich auch wieder gewinnen, wenn man ganz ehrlich ist und konsequent. Auch wenn die zweite Halbzeit natürlich, ich glaube, es kam kein Schuss mehr, aber weiß nicht, also so krass war die zweite Halbzeit von Union jetzt auch nicht, dass sie sich unbedingt das Tor verdient hätten, weil sie die Chancen auch, wie gesagt, nicht rausgespielt haben.
Nee, es war ja dann auch gesagt, also nach diesem Tor, das Publikum ist dann natürlich nochmal sehr laut geworden, das war schon wirklich
von denen kam was, aber Atmosphäre ansonsten am Spielfeld kam ja gar nichts mehr.
Also ich glaube auch, dass das Hinrundenkleber dann noch eingebrochen wäre und nochmal irgendeinen Bock gemacht hätte oder es wäre irgendein Freistoß oder eine Ecke, es gab ja nicht viele der Unioner, aber wäre irgendwie noch ins eigene Tor abgelenkt worden, aber die Vierter standen ja weiterhin stabil. Ja, zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich gar nichts passiert. Nach vorne hat man schon gemerkt, dass dann merklich die Kräfte schwanden. Und ja, man kann ja dann auch nicht so gut nachlegen von der Bank. Das kommt natürlich auch noch dazu. Also wenn der Dixon Abiyama bringt in dieser Form, die er momentan hat, dann wird man jetzt nicht davon ausgehen können, dass er sich nochmal zwei Chancen irgendwie entweder den Ball erläuft oder auch noch freigespielt wird. Also tatsächlich war das in der zweiten Hälfte spielerisch dann ja tatsächlich nicht mehr so gut. Aber es sind halt nicht diese Optionen da. Und klar, also ein Nielsen wäre vielleicht nochmal ein anderer Stürmer gewesen, ein Nielsen in Topform, den man da hätte bringen können. Oder jetzt Paul Seguin hätte wahrscheinlich gespielt, dann hätte man einen Raschel bringen können. Also wobei, über Tobias Raschel können wir nochmal gleich gesondert reden. Also da hätte jetzt wahrscheinlich nach meiner Auffassung Paul Seguin gar nicht spielen dürfen, aber das ist nochmal was anderes.
Nee.
aber wie gesagt, dann ist nichts mehr passiert, war 5 Minuten Nachspielzeit und gefühlt waren die nach 5 Sekunden vorbei, weil einfach nichts mehr passiert ist. Was gut für mich war, weil ich meinen Text ja schon fertig hatte. Wenn jetzt nochmal ein Tor gefallen, werde ich einiges umschreiben müssen. Das ist immer sehr ungut, wenn so ein entscheidendes Tor in der Nachspielzeit fällt. Danke Eintracht Frankfurt beim Hinspiel. Aber da habe ich ihn sogar zweimal umgeschrieben, den Text. Das kannst du dir ja vorstellen. Erst auf Niederlage, dann auf Unentschieden, dann wieder auf Niederlage. Aber wir sind ja flexibel. Ja, ich würde das Spiel ungern jetzt beenden, zumachen, wie wir es an dieser Stelle gerne machen, ohne Tobias Raschel einfach mal zu erwähnen. Also es geht jetzt ja am Wochenende auch gegen Borussia Dortmund, gegen seinen ehemaligen Verein. Aber die Entwicklung finde ich schon krass von ihm. Also wir haben ihn ja mehrmals jetzt schon gelobt und er hat auch in diesem Spiel einige Fehler gehabt. Also hattest du ja schon quasi während des Spiels oder kurz danach kritisiert, dass er ab und zu sich irgendwie selbst in Gefahr gebracht hat. Aber vor allem, wenn man ihn mal im Stadion sieht und einen ganz guten Platz hat und ihn da auch mal beobachtet, er hat mir vor ein paar Wochen erzählt, dass er viele Videos von Iniesta sich anschaut auf YouTube und da immer auch diesen Schulterblick und allgemein so dieses Scannen des Spielfelds irgendwie versucht, sehr stark auch in sein Spiel zu integrieren. Er hat schon echt gute Aktionen am Ball und mit Ball und wie er sich in den Räumen bewegt und so, das ist einfach richtig, richtig gut. Und da hat er sich einfach ab und zu mal noch quasi, ich glaube, das ist auch normal, also wenn du in der dritten Liga gewohnt bist, dass du halt einfach eine Sekunde Zeit hast mit dem Ball. Und in der Bundesliga steht da halt ständig jemand auf dem Fuß, noch dazu jemand, der körperlich noch besser ist als du womöglich. Aber, also ich muss sagen, Raschel.
Fan.
Gut bis top.
Ja, er hat auch, glaube ich, eine sehr, sehr gute Passquote meistens. Also, liegt dann gut, kann man wieder sagen, kommt darauf an, welche Pässe er spielt. Also.
Ja, aber er spielt jetzt nicht nur Pässe in der Dreierkette von links nach rechts.
Ja,
nach links.
Eben, also das macht er schon gut, wie gesagt, gerade auch für sein Alter. Er hat jetzt, ich glaube, dann noch 2 Jahre Vertrag, oder? Also ich glaube, der hat für 2,5 unterschrieben.
Kommuniziert?
Ich glaube, er hat ja für 2,5 unterschrieben. Also müsste bis 24 Vertrag haben.
Ich gebe das mal schnell ein hier parallel. Vertrag ziemlich bis 2024,
ja. Also ja, genau.
Noch 2 weitere Jahre.
Genau, ja. Also da hat man ja auch noch was von ihm. Ja, für ihn auch die absolut richtige Station. Der wird jetzt höher spielen. Man merkt doch, dass er das Talent wirklich hat. Und ja, für ihn wird es halt auch jetzt dann super wichtig, einfach 34 Spiele zu machen. Oder vielleicht 33, wenn er dann 5 gelbe Karten gesammelt hat irgendwann mal. Wie übrigens Willems.
Ja.
Der kann nicht spielen kann jetzt. Also da muss man gar nicht irgendwie, da gibt es keine Reaktion von den Fans dann im letzten Heimspiel, weil ja. Da ist er nicht mehr dabei.
wir können ja nochmal aufs kommende Heimspiel dann kommen und auf mögliche Reaktionen. Ich habe da eine eigene Meinung dazu. Aber ja, also ich frage mich, das hatte ich ja schon mal hier gesagt an der Stelle, also es gibt ja Manager, die scouten womöglich mit Daten, Manager, die scouten nur persönlich, aber irgendwo muss doch Tobias Raschel jemand anderem auch aufgefallen sein, außer Rashid Asusi und Sergio Pinto. Also ich habe jetzt nicht viele Spiele von BVB 2 gesehen, aber wenn ein Spieler so ein Potenzial hat und dass er das hat, das hat man ja direkt beim Training gesehen, das hat auch Stefan Deitl dann gesagt, dass er ein super Fußballer ist, hat man ab dem ersten Training gesehen. Er hat dann ja auch dieses erste Spiel, glaube ich, in Wolfsburg war das, ein paar Minuten bekommen, so 17, 15, ich weiß nicht mehr genau, ein paar Minuten bekommen und dann hat er ja 3-4 Spiele, in denen er gar nicht gespielt hat, zu Beginn der Rückrunde. Und hatte ich Stefan Deitl gefragt, woran das eigentlich liegt, seiner Meinung nach, und hat er gesagt, dass er so dieses Position halten offenbar nicht gut fand von Raschel. Also ich weiß nicht, was ihm genau wieder auf den Weg gegeben hat, aber da hat er offenbar noch einiges nachzuarbeiten. Aber auch das hat er dann ja relativ schnell so drin gehabt. Und natürlich spielt er jetzt auch, weil Max Christiansen die ganze Zeit ausfällt. Aber also Max Christiansen dürfte ja wahrscheinlich wieder fit werden zum Spiel gegen Dortmund. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das Kleber dann da spielen wird. Also es wäre sehr, sehr unverständlich, wenn da jetzt Raschel auf die Bank müsste.
Nee. Also, ja gut.
Ja, aber wenn man weiß, wie viel Stefan Deitl von Timothy Tillmann hält, dann wird er den auch nicht auf die Bank setzen. Und wenn man jetzt, die Frage ist halt auch, wie man spielen will.
Nimmt er den Stürmer wieder raus? Kann schon gut sein.
Ich kann mir vorstellen, dass er Jesse Langkamp rausnimmt und wieder halt im 5-3-2
Ja, ich denke, er kommt als Joker dann, ja genau. Und dann kann man, dann spielt ja Raschel Christiansen auf der 6 und oder halt so 8. Das ist ja immer schwimmend, also dann Themen wieder auf der 10 wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung.
Oder Julian Green.
Oder Julian Green, ja. Der hat sie jetzt dann auch nicht so schlecht gemacht, auch zu Hause, muss man auch ihm lassen. Also er kam ja ganz gut zurück dafür, dass er so lange raus war.
Das fand ich nicht. Auch. Aber
das war schon,
ich finde, man hat
merklich jetzt dann, besser.
Also wir haben ja sehr viel von Max Christiansen immer geschwärmt und ich bin auch immer noch begeistert von der Entwicklung, die er gemacht hat, und defensiv ist das wirklich auch, finde ich, man sieht es ja in den Statistiken, einer der besten Bundesliga-Sechser. Aber man hat auch nochmal den Unterschied jetzt gemerkt, wenn halt mit Tillmann und Raschel zwei offensiv denkende Sechser spielen, ne? Also, das ist das Glück der Dreierkette, dass dann dahinter, oder Fünferkette, dass da nochmal Menschen dahinter sind und sie nicht so viel nach hinten absichern müssen. Aber da geht schon merklich mehr nach vorne.
Ja, der Übergang ist halt einfach schneller. Also, ist ja logisch, wenn die den Ball besser verarbeiten, der erste Kontakt sauberer ist und mit dem zweiten Kontakt vielleicht, oder der zweite Kontakt dann auch ein flacher Ball gespielt wird und keiner, der vielleicht auf dem Weg noch zweimal huppelt oder aufkommt, das merkt man dann schon auch. Und ich meine, Tillmann macht es ja mittlerweile auch wirklich im Defensiv-Zweikampf viel besser. Also er ist da auch standhafter geworden, finde ich. Also gerade zu seiner Anfangszeit, als er gekommen ist von den Bayern, hat man das noch extrem gemerkt. Da hat er auch dieses Klassische von ihm, dass er im Profibereich, im Herrenbereich ankommen wollte. Das hat er jetzt geschafft. Auch körperlich, finde ich, ist er jetzt viel, viel besser dabei. Er ist viel besser in den Zweikämpfen drin und gewinnt jetzt auch einigermaßen welche. Also ich auch defensiv. Ich
bin mir ein, dass er ja beim letzten Heimspiel die meisten Zweikämpfe sogar gewonnen hatte. Also das täuscht immer ein bisschen, weil er jetzt nicht diese auffälligen Aktionen hat, in denen er ständig grätscht oder so, wie es jetzt ein Griesbeck macht. Aber ich finde, er hat sich da echt gut reingearbeitet. Und das hat er ja vor diesem Bayern-Spiel, hatte ich ja länger mit ihm gesprochen, und mit einer gewissen Genugtuung auch gesagt, dass ihm das eigentlich niemand zugetraut hat, dass er für alle immer nur dieser Schönspieler war. Und dass er das nicht ist, also nicht nur ist, hat man ja jetzt auch eindrucksvoll gesehen. Und klar, da gibt es auch Formschwankungen und es war jetzt nicht herausragend, was er spielt. Aber ich finde, für einen Tabellen 18 macht er immer noch gute Spiele. Was halt leider so komplett ihm abgeht momentan, ist halt die Offensive. Also klar, er spielt halt viel tiefer als früher und er kommt halt auch nie zum Abschluss. Und er hat jetzt sogar ein Tor hat er gemacht gegen Hoffenheim, sein erstes Bundesliga-Tor. Aber auch für die Anzahl der Spiele, die er gemacht hat, ist jetzt nicht so viel dabei rumgekommen, aber das gilt ja für die ganze Mannschaft. Dass da offensiv nicht sonderlich viel rumkam, abgesehen von Brani Miragota, der jetzt mit 14 Scorern ja knapp 50% oder sogar genau 50% der Scorer gemacht hat. Also es ist schön, dass es Brani Miragota so gut gelungen ist, aber
14 hat er jetzt, ne, Scorer?
Ja genau, 9 und 5 hat er.
Ja, aber wir haben 26 Tore geschossen.
Also hat er sogar noch mehr.
Hat er mehr, ja. Das ist ja, eine gewisse 77. Abhängigkeit. Ja.
Eine gewisse Abhängigkeit kann man nicht leugnen,
ist
ja.
Ist da zu erkennen, ja. Aber ist dann auch die Frage, ob er, wenn er jetzt, also es wird ja damit, also man hört ja, dass wenn dann Bundesligist anfragt, dass er ins Grübeln kommt, ist aber auch die Frage, erstens spielt er irgendwo, so oft. Und zweitens hat er dann auch diese, also die Funktion in der Mannschaft wird er nicht haben. Das ist logisch, wenn er da irgendwo hinwechselt. Aber ist auch die Frage, wo man ihm so viel Spielzeit, also garantieren wird, bis ihm nirgendwo.
Ja, also garantiert hat er einfach immer nicht gespielt. Das hätte ich einfach immer.
Ja, beim Aufsteiger vielleicht, das kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, dieser Spieler oder Stürmertyp wäre interessant. Also müsste man schon überlegen, wo er dann unterkommen könnte.
Ich glaube, es gibt schon Menschen, die sich dafür interessieren würden oder Vereine. Aber klar, also wenn man jetzt viel Geld hat, wie manche Bundesligisten, kann man einfach sagen, ich hole ihn mir so als Rotationsspieler, wenn ich mal international spiele und dann am Wochenende halt gegen den Aufsteiger spiele, dann kann man ein paar mehr guter locker spielen lassen. Aber also wie du sagtest, er wird jetzt kaum, ich habe jetzt gerade mal geguckt, er hat 2610 Minuten bislang gespielt. Damit müsste auch die meisten Minuten haben beim Kleeblatt, also weil Marco Maiöfer war ja immer führend, aber Marco Maiöfer darf momentan und kann leider nicht Fußball spielen, das wissen wir alle. Also alle 290 Minuten ein Tor, das ist schon gut, aber ist jetzt auch nicht herausragend. Ne? Also das ist mehr als alle drei Spiele mal ein Tor.
Das geht schon.
Es geht, vor allem beim Tabellenletzten, der sich nicht viele Chancen erspielt, geht das.
Aber dafür, dass er die einzige Lebensversicherung ist, ist es dann doch wieder fast ein bisschen wenig. Also ja. Ich meine, gut, ich weiß nicht, Duziak hatte man ja auch noch gehabt, als der dann gut war. Wie gesagt, der war dann wieder raus und ja, ist auf, wie gesagt, mehr oder weniger die einzige Konstante eigentlich über die Saison offensiv gewesen, weil auch Leverling dann ja irgendwann reinkam und dann ist es halt so.
Ja, Duziak ist auch nochmal eine schwierige Personalie, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist auch, ja, auch wieder dann schwierig mit ihm zu planen vielleicht, ne? Da kommt man in so eine Berggren-Geschichte, weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendwann dann mal rein, weil man so nicht so wirklich weiß, wenn immer irgendwas ist, also, keine Ahnung, dann erkältungsanfällig oder ich weiß nicht, was hat er jetzt, Mandelentzündung gehabt?
Angeblich eine Mandelentzündung, vor allem ein nahtloser Übergang quasi von den Achillessehnenproblemen in die Mandelentzündung. Das ist körperlich nicht so naheliegend, also Entzündungen im Körper, ja, wird auch bei den Achillessehnenproblemen vielleicht mit Entzündungen zu tun haben, aber ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal Transfermarkt aufgemacht, er hat auch in der zweiten Liga zu Beginn beim HSV zwei Spiele wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, steht hier.
Und Schulterprobleme war ja Duziak immer. Ja, das hat er ja auch mal gegen Fürth gehabt im Heimspiel. Das weiß ich noch, im Corona-Heimspiel, glaube ich.
Corona hatte er ja auch schon in der Saison, da kann er jetzt wahrscheinlich viel dafür, aber
ja. Es ist halt immer irgendwas und das ist immer nichts, was man gerne hat.
Ja, vor allem ist es halt schwierig, weil man halt auch gesehen hat, wie gut das vorne, hatten wir ja schon besprochen, wie gut das mit ihm funktioniert hat vorne. Und er hat jetzt ja wirklich, also er war angeblich 15 Mal in der Startelf, aber er hat jetzt auch nicht so viele Minuten und dafür hat er jetzt 5 Scorer, das ist nicht so schlecht, finde ich. Also einmal wurde er gefoult bei der Hertha, das ist dann der Scorerpunkt. War sein erster Assist quasi, aber ich glaube schon, dass er auch vieles anders gelaufen wäre mit ihm auf dem Platz, weil er nochmal technisch ganz anders drauf ist und wirklich viele gute erste Kontakte auch hatte und viele gute Laufwege. Auch die Laufwege, die er wahrscheinlich jetzt nicht immer, dass er den Ball nicht bekommen hat, aber er hat auch Löcher gerissen damit. Also ja, es wird schwierig. Wenn er fit wäre in der zweiten Liga, ein Top-Spieler. Aber klar, schwierig zu planen mit ihm, wie du richtig sagst. Ja, jetzt sind wir knapp über eine Stunde. Wir haben hier so großmundig verkündet, dass wir so lange brauchen.
Brauchen wir vielleicht noch gar nicht. Wir können ja über noch ausschweifen. Wir haben ja extra schon.
Wir haben es gestrafft.
Zurückgehalten.
Wir sind quasi wie das Klippert nach einer Stunde platt, wie das Klippert bei Union.
Ja, das war wirklich auch krass, muss man. Also ich meine, natürlich spielen halt oft die gleichen Leute, aber war dann schon auch ein bisschen sehr extrem, fand ich. Das hat man dann schon etwas ein bisschen zu früh vielleicht gemerkt, dass da die Kräfte auch etwas schwanden.
Würdest du sagen, dass das ein Problem ist, dass man so viele Spieler im Winter abgegeben hat?
Nein, weil diese Spieler eh nicht gespielt haben. Also ich meine, das bringt ja, also ich weiß nicht, Adrian Fein ist immer noch verletzt. Der hat einmal in Dresden auf der Bank gesessen, der hat aber jetzt auch null Minuten. Ja, bei Hans Sapai, gut, der hätte schon durchaus manchmal spielen können oder mal Minuten kriegen können auf der 6. So schlecht fand ich ihn da auch nicht. Also gut, der ist jetzt auch verletzt, ist jetzt die Frage, hätte er die Verletzung bekommen, bla bla. Dann in der Abwehr, also ich meine, wie gesagt, das war vor allem, dass man gesehen hat, dass vorne die Leute dann platt geworden oder platt waren, aber es ist ja auch alles gut zu erklären. Ich meine, Gangkam, logisch, dass er noch keine Kondition hat. Leveling, da hat man es dann vielleicht auch gesehen, dass ihn die Krankheit, auch wenn sie vielleicht recht asymptomatisch war, aber ein bisschen irgendwo geschlaucht hat, dass der Körper da unter der Woche gekämpft hat. Also die waren, das war dann wie gesagt im Übergangsspiel einfach schwierig. Also man ist ja gar nicht mehr nach vorne gekommen nach der 55. Minute oder 52. Ich weiß gerade nicht mehr so richtig, aber das hat man dann schon gemerkt, so spätestens ab der 65. war wirklich dann Flasche leer und dann musst du noch kämpfen.
Was sehr gut gemacht haben, aber das haben wir schon richtig zu Genüge besprochen. Ja, ich würde sagen, wenn du noch einen Moment der Woche loswerden willst, außerhalb dieser Reihe, dann darfst du gerne mal wieder. Wir haben so viel Pause gemacht mit dieser Kategorie.
Ich war da eigentlich nur negative Momente der Woche.
Ah, das ist aber nicht schön.
Das ist eine gute Frage. Eigentlich war es 1-0 das Moment, das 0-1 der Moment der Woche. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, so viele Kopfschmerzen gehabt, über so viele Tage verteilt. Das hat mich etwas, war ich etwas erbost.
Erbost. Das ist ein gutes Stichwort, erbost. Das baut mir eine Brücke. Um noch über ein Thema, das ich vorhin...
Zum letzten Heimspiel.
Genau, das letzte Heimspiel dieser Saison. 17. Heimspiel. Es könnte der 4. Sieg gelingen. Du warst überzeugt schon vor Wochen, schon vor Monaten, dass dieser 4. Sieg gelingt. Schade, dass es nur der 4. wäre, wenn er denn gelingt. Hätten sich einige womöglich anders vorgestellt.
Der 4. Sieg.
Der 4. Sieg, ja. Du hast gesagt, du glaubst, du bist gespannt, wie die Reaktion der Menschen ausfällt gegenüber Stefan Deitl, gegenüber Jethro Willems. Ich glaube, kühne These, dass einfach es gar keine Reaktion gibt. Also klar, es wird eine Verabschiedung geben, ja wahrscheinlich von Marius Funk, Maxi Bauer, Paul Seguin, die werden alle mit Applaus verabschiedet werden. Und viel mehr Spieler wird man nicht verabschieden, nehme ich an. Und ich glaube auch, dass man jetzt nicht viel Wert darauf legt, Stefan Deitl groß zu verabschieden. Also ich glaube, man weiß schon, dass das eine gewisse, in Anführungszeichen, Sprengkraft hat. Aber ich glaube, auch jetzt am Freitag bei Union, das war überhaupt kein Thema. Also bei anderen Vereinen wäre da, hätte es auch womöglich in irgendeiner Form irgendwelche Aktionen gegeben. Aber dadurch, dass dieses Verhältnis von der Nordtribüne und allgemein der Fans zu Stefan Deitl ein sehr unterkühltes und distanziertes ist, glaube ich, dass man das einfach so hinnehmen wird. Also klar, wird es Leute geben, die sich womöglich aufregen, dass oder wie mit Rashida Susi umgegangen wurde von Stefan Deitl, aber ich glaube nicht, dass es da also recht viel Probleme geben wird. Würde mich jetzt sehr überraschen.
Ja, wie gesagt, also nach dem Spiel und nach den Reaktionen, beziehungsweise wie man jetzt merkt, jetzt auch ein bisschen mit Abstand dann auf den Mittwoch, wie die Leute dann jetzt ein bisschen da reagieren, das hat sich schon, ist doch schon mittlerweile abgeklungen, finde ich. Also da ist dann schon auch gut, dass da 10 Tage oder wie viel auch immer dann dazwischen liegt. Und da ist dann auch gut, dass das erste Spiel auswärts war. Ich denke, wenn man das am Mittwoch macht und dann Samstag gegen Dortmund spielt, das sieht das auch nochmal anders aus.
Oder man am Freitag direkt gespielt hätte.
Oder wenn man am Freitagabend direkt gespielt hätte. Ich glaube, das wäre, also es hätte dann auch nochmal anders ausgeschaut. Ich denke, so wird's, ja, keine Ahnung. Ich denke, vielleicht irgendwie, wie gesagt, es wird wahrscheinlich einfach ignoriert irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der Trainer dann nochmal ausgerufen wird vor der Startaufstellung. Kann sein.
Na gut, er wird wahrscheinlich ausgerufen, weil Julian Pecher ja immer unser Trainer, Stefan, ..
Ja, ich weiß, ich würde es vielleicht anders machen. Man muss ja nicht mitrufen. Kann ja jeder für sich selber entscheiden.
Das musst du wissen, ob du da mitrufst. Ich mach's nicht. Das würde meinem Job nicht gerecht, ist zu tun.
Ja, du, dat. Nee, ich denke, am Samstag, da war ich vielleicht letzte Woche schon, oder ja, diese Woche dann schon sicher. Diesmal nicht. Hab's auch am Anfang nicht gemacht. Ganz normal, also 2019. Hat ein bisschen gedauert, bis ich da auch ein bisschen warm geworden bin. Dann auch mit, dann nach dem Fanstammtisch und wie auch immer, das war ja auch bisschen anders. Das hat ja, wie gesagt, komisch angefangen. Oder ja, nicht so rund angefangen. Endet auch wieder so. Schließt sich vielleicht auch ein bisschen in den Kreis, wenn man das dann so sehen will. Aber ich denke auch, oder ich hoffe, dass man es einfach ignorieren kann. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass jetzt so gelaufen ist, weil ich glaube schon, oder ich hätte mir gehofft, dass man diese Stimmung von der letzten Viertelstunde, letzten 20 Minuten gegen Leverkusen rüber transportieren kann, ins letzte Heimspiel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so einen kleinen Dämpfer gegeben hat mit dieser Geschichte. Ich könnte es mir fast vorstellen, nein, weil wie gesagt, so viel Zeit dazwischen liegt und ich hoffe, dass man einfach diese Stimmung, wie gesagt, transportieren kann, dass es nochmal schöne 100 Minuten werden gegen Dortmund, egal was da am Rasen passiert. Ich hoffe, dass man das hinbekriegt. Ich hoffe, dass die Leute auf der Nordtribüne nochmal Bock haben, weil es wie gesagt, das letzte Mal ist für dann auch eine etwas längere Zeit, zumindest zu Hause. Ja, und ich denke, da kann man nochmal einen Festtag feiern in der Bundesliga.
Ein Festtag gleich, boah.
Ja, natürlich, es sind 17 Festtage eigentlich. weil man davon immer so angefühlt, nur zu wie fest, halt. 8 oder so gefühlt gehen konnte. Und dann so richtig waren es dann vielleicht 4. Ich weiß es nicht.
Ja, ich hatte es letztens schon mit meiner Freundin. Sie sagt, sie hat eigentlich nur einen Heimsieg in der Bundesliga erlebt. Ich habe tatsächlich 3 Heimsiege des Kleeblatts erlebt, aber haben sich irgendwie seltsam angefühlt.
Ist so einen echten, habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, du hast da ja auch auf noch der Welt drauf. Diesen ersten echten Heimsieg.
Ja, aber jetzt, seitdem ich das erste erwähnt habe, ist so viel passiert. Oh, nochmal, noch mehr Leute verletzt. Das ist die ganze Trainergeschichte. Aber ja, bei Dortmund, die checken doch eigentlich auch nichts, wenn man mal ehrlich ist. Da kann auch alles passieren.
Ich habe mir gerade nochmal die letzten Aufstellungen der Dortmunder angeschaut, weil wir es vorhin hatten mit dem Dreieraufbau. Dortmund hat die letzten 2 Spiele mit einer Viererkette gespielt, davor einmal mit einer Dreierkette und dann wieder mit einer Viererkette in den letzten 4 Spielen. Das heißt, du glaubst, die Fütter spielen wieder mit einem 5-3-2.
Ja, wahrscheinlich schon. Wäre auch lustig, nochmal die Raute rauszuholen, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Puh. Eigentlich müsste man es nur fürs Gefühl machen. So. Aber das wäre dann sportlich vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Aber so fürs Gefühl wäre es schon nochmal cool.
Ja, ich hatte André Mijatović,
wenn man hoch verliert, ne?
André Mijatović gefragt, ob die Raute, ob quasi der Tannenbaum, den gibt's ja auch noch, ob der Tannenbaum jetzt quasi verräumt ist für diese Saison. Und dann hat er gesagt, also, es kann immer sein, meinte er, aber es war dann schon auch so rauszuhören, dass man, also, die wenigsten Mannschaften ja am Ende der Saison nochmal komplett ihre taktische Herangehensweise über den Haufen werfen. Also, ich denke, man wird weder die Raute noch den Tannenbaum sehen, sondern wahrscheinlich nochmal die Fünferkette, weil sie jetzt ja auch dann mit halt Maxi Bauer spielen. Bin gespannt, wie sie sich aufstellen. Also, der 4G war ja eigentlich der, der in der Mitte gespielt hat. Ich müsste dann Bauer den linken geben. Den hat er ja auch jetzt gespielt, als er eingewechselt wurde noch am Ende. Aber.
Denkst du?
Meinst du nicht?
Ich denke, Bauer spielt in der Mitte.
Ja, aber das ist ja quasi der Chef. Ob Bauer der Chef ist.
Ja, aber was will man machen? Also, ich denke schon, dass 4G war als Linksfuß links spielt.
Ha.
Ich glaub's.
Das können wir jetzt Wetten abschließen. Mal.
Können wir jetzt Wetten abschließen, ja. Aber, nee, Griesbeck wird rechts spielen. Weil der hat ja, also dem kannst du ja, den kannst du nicht in die Mitte stellen. Bauer geht von der Technik schon. Aber halt weiß, was er mal machen muss, ist die andere Frage. Aber so allein, also vom Fuß her kann der schon Mitte spielen. Und ich denke, dass 4G bei links spielt. Ah, gut, das wünschen sich auch viele. Ich wünsche es mir nicht.
Ich habe das nur auf diesen Grund dieser Wünsche, die ich in diversen Foren und Kommentarspalten gelesen habe, hier eingebracht. Ich denke, das würde nicht passieren. Und Stefan Neidl ist, glaube ich, auch in Anführungszeichen egal, ob er jetzt seinem Spieler, der nächste nicht mehr da ist, die Spielzeit gibt, sondern er wird halt demjenigen die Spielzeit geben, dem er es am ehesten zutraut, da zu spielen. Und das ist halt dann eben Maxi Bauer, wenn Luca Itterwey den Linksverteidiger geben muss.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, jetzt haben
wir so
72 Minuten, jetzt, bevor wir jetzt einen Fehler machen und den Ball irgendwie zum Gegner spielen, würde ich sagen, oh, wir machen diesen Podcast zu, beenden ihn.
Wir pfeifen ab.
Wir pfeifen ab, Abpfiff nach 72 Minuten. Finde ich okay, finde ich gerechtfertigt. Wir haben keine Überlänge, also minimale Überlänge, aber nicht länger als ein gewöhnliches Fußballspiel. Und Nachspielzeit gibt es heute auch keine. Deswegen danke dir, Chris.
Ich danke dir auch.
Und danke euch allen fürs Zuhören, wie immer. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.